Ja, schön, dass ihr da seid. Ich merke, ich höre, ihr hört mich gut. Wie geht es euch? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Ihr könnt schlecht antworten, das wäre doof, wenn alle durcheinander reden. Aber so meine Frage zielt darauf ab, wie geht es euch nach dieser sogenannten Fastenzeit? Wir haben ja jetzt nun 4 Sonntage über Fasten gepredigt. Keine Sorge, ich mache das heute nicht mehr. Das Thema haben wir jetzt auch abgeschlossen. Aber wir haben doch so ein paar Dinge immer wieder auch gesagt und gerade bei der letzten Predigt von Andrea Schlitter, da habe ich nochmal über so ein paar weiterführende Gedanken nachgedacht. Wir haben ja immer wieder betont, es geht nicht darum, dass wir Gott beeindrucken durch das, was wir tun. Ja, also nicht durch unser Fasten oder durch unsere Werke. Und am letzten Sonntag haben wir nochmal sehr eindrücklich gehört, dass Gott sogar ein Problem damit hat, wenn wir als Christen heuchlerisch unterwegs sind. Wenn wir auf der einen Seite, da war das Beispiel aus Jesaja, wenn wir fasten, also sehr fromme Werke tun und auf der anderen Seite durch das, was wir tun, meilenweit von Gott entfernt sind. Und da sagt Gott, eure tollen Werke, eure Taten, die helfen euch überhaupt nicht, die bringen euch nichts, denn es ist nicht wahrhaftig, es ist nicht wahr, es ist nicht echt. Die Frage ist, was wäre denn, wenn es echt wäre? Bringt uns das dann weiter? Wenn wir also nicht heucheln, sondern wenn wir ernsthaft fasten und gute Werke tun, andere Menschen nicht schlecht behandeln, nicht unterdrücken, dann müsste Gott doch eigentlich sehr zufrieden mit uns sein. Aber das ist so die Diskrepanz und die Frage, ich glaube, die gibt es für viele Christen, für manche ständig, die sind in so einem ständigen, in einer ständigen Auseinandersetzung, was muss ich denn jetzt noch alles tun für Gott? Und auf der anderen Seite wissen wir ja, ja, aber der Glaube reicht ja. Ich soll ja nur an Jesus glauben. Das ist doch das Entscheidende. Das haben wir doch gelernt. Aber das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass wir nur zu Jesus kommen müssen, ihn nur um Vergebung bitten brauchen und dann vergibt er uns. Okay, wenn er das einmal macht, ist ja verständlich und 7-mal okay. Aber wenn ich jetzt 10-mal zu Gott komme oder 100-mal, immer mit derselben Sache, das kann doch nicht so einfach sein, dass Gott mir meine Schuld auch zum x-ten Mal vergibt. Damit haben immer wieder Christen, ja, das ist eine Spannung. Und ich möchte mal eine ganz bekannte Bibelstelle zitieren oder damit anfangen. Wir kennen das aus Römer 3. Der Paulus, der schreibt in diesem ganzen Römerbrief, der setzt sich ganz viel damit auseinander, wie ist das mit dem, was wir tun und mit dem, was wir glauben? Was ist eigentlich wichtiger? Und wir lesen diese Stelle mal vor. Ich versuche mal so ein paar Dinge zu betonen, dass es euch auch wirklich auffällt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, da steht es ganz deutlich, gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf irgendetwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz kommt das? Durch das Gesetz der Werke Christi? Nein, es kommt durch das Gesetz, das auf den Glauben abzielt. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Also ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, wie oft das Wort Glauben da vorkommt. Also das scheint doch ein ganz zentrales Thema zu sein. Wir können nichts dafür tun, um erlöst zu sein. Ich weiß, ich habe darüber schon oft gepredigt, aber ich glaube, man kann das nicht oft genug betonen. Wir können uns die Vergebung ganz deutlich. Es gibt keinen anderen Weg als über den Glauben. Und was einmal gilt, Das gilt auch zweimal und zehnmal und hundertmal. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man mal logisch darüber nachdenkt, wenn ich zum hundertsten Mal um Vergebung bitte, dass dann plötzlich andere Gesetzmäßigkeiten gelten sollten. Dass dann plötzlich die Vergebung durch Jesus Christus nicht mehr ausreichen sollte. So quasi, das ist ja eigentlich eine Beleidigung für Jesus. Ich sage ihm, ja Jesus, ich weiß, du hast meine Schuld vergeben und ich habe das auch erlebt, aber beim zehnten Mal, da reicht deine Vergebungskraft nicht mehr aus. Das schaffst du nicht, Gott. Da bist du nicht stark genug für. Das ist eigentlich das, was wir dann aussagen, wenn wir das nicht annehmen können. Auch nicht zum hundertsten und zum tausendsten Mal. Meine Taten, egal was ich wann tue, können niemals Sünde wegwischen. Wir Menschen tendieren dazu. Als Kinder ist das auch oft so. Ich kenne das noch, wenn man da irgendwas falsch gemacht hat, dann versucht man das auf der anderen Seite wieder gut zu machen. Ja, wir sprechen auch von Wiedergutmachung. Ja, wir müssen das irgendwie in Ordnung bringen, ja, damit die Waage so wenigstens im Gleichgewicht ist, ja, und nicht unsere Sünde so schwer wiegt. Leute, unsere Sünde wiegt so dermaßen schwer, da kannst du auf der anderen Seite drauflegen, was du willst. Die Waage bewegt sich keinen Zentimeter. Ja, wenn nicht Jesus kommt und da diese Waage bewegt, und zwar komplett in die andere Seite. Wir brauchen Jesus Christus, wir brauchen seine Vergebung. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also das ist eigentlich ganz deutlich, das ist ganz klar hier bei Paulus. Und eigentlich ist das der Hammer. Ja gut, wir sind Menschen, wir haben das oft gehört, aber eigentlich ist das der Wahnsinn. Ja, was das bedeutet. Und heute feiern wir das im Abendmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat. Das ist unglaublich. Im ganzen Universum gibt es das nicht nochmal. Ich wüsste es nicht wo. Es ist wirklich, wirklich unbeschreiblich, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen möchte ich nochmal so diesen Kernvers, den habt ihr hier stehen, denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzeswerken. So, das ist doch jetzt eigentlich ganz einfach. Wenn da nicht so ein Apostel Jakobus wäre, der Folgendes schreibt im Jakobusbrief 2, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Bäm. Also wenn man das jetzt so nebeneinander sieht, fragt man sich, hä? Also definitiv, die Bibel widerspricht sich hier. Ja, ich habe also verschiedenste Übersetzungen genommen, das ist jetzt eine, die gut lesbar ist, aber durch die Übersetzung wird das nicht verfälscht. Das ist schon der richtige Inhalt. Ja, und da kriegen jetzt alle Leute Wasser auf ihre Mühlen, die sagen, die Bibel, das ist ein Buch, da kannst du vergessen, das stimmt vorne und hinten nicht. Da sagen sie auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das, da kann ja jeder das rauslesen, was er will. Ja, was er will, kann man da auch rauslesen, ist nur nicht gut, ist nur nicht richtig. Und es gibt, das wusste ich gar nicht, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, extrem viele Theologen bis hinein ins 20. Jahrhundert, die mit diesen beiden Versen richtig Probleme haben. Die einen meinen, Luther, der ja diesen Glaubensvers so betont hat, allein aus Glauben sind wir gerettet, die meinen, Luther hat da der Christenheit einen ganz schlechten Dienst erwiesen, dass er das so betont hat, das wäre ganz falsch gewesen. Die anderen sagen wiederum, Jakobus, der mochte den Paulus nicht, ja, und der wollte dem eigentlich eins auswischen. Das war so ein Konkurrenzkampf zwischen den Aposteln damals und deswegen hat Jakobus Paulus ja fast schon in der Art und Weise zitiert, ja, und dann das Ganze inhaltlich komplett umgedreht. Nun, lasst es euch sagen, die Bibel widerspricht sich niemals. Wenn es manchmal so ausschaut, als ob sie sich widerspricht, müssen wir vielleicht mal genauer hinschauen. Und wir wissen, wir müssen immer den Kontext betrachten, nicht nur den näheren Kontext, sondern auch das, was die gesamte Bibel aussagt, was da denn sonst noch alles so steht. Und selbst wenn wir uns mal Paulus anschauen, selbst Paulus sagt mehr, als dass man nur durch Glauben gerecht wird. Er sagt zum Beispiel in Titus 3, Vers 8, diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig und ich will, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben, da haben wir es wieder, an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Also selbst Paulus hat nicht nur diese Stelle, sondern ganz, ganz viele andere Stellen, wo er auch die Werke betont. Also wir müssen mal ein bisschen genauer hinschauen und das gesamte Zeugnis der Bibel anschauen. Was sagt denn die Bibel noch? Und immer die Gesamtheit betrachten. Und dann kommen wir der Wahrheit auf die Spur. Gut, schauen wir uns mal diese Jakobusstelle im Zusammenhang an. Ich fange mal bei Vers 14 an. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nutzt ihnen das? Schon interessant, dass in der Bibel sowas von Nutzen gesprochen wird. Ja, wieso, das ist doch alles überschwänglich und so, wir wollen doch keine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Jakobus macht das hier. Was nützt so ein Glaube, wenn er nicht wirklich hilft? Was nutzt das? Genauso ist es mit dem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. So quasi nach dem Motto, wir ergänzen uns. Wir sind eine große Gemeinschaft, der eine so, der andere so und alle gemeinsam passt das dann schon irgendwie. Zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Ich lasse ein bisschen was aus. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Da sind wir dann zum Schluss bei dem Vers wieder angekommen. Aber wenn wir den Zusammenhang uns mal vor Augen halten, merken wir, dass Jakobus einen ganz anderen Schwerpunkt hat als Paulus. Ich weiß nicht, wer von euch die Peanuts kennt, eine Cartoonserie. Charlie Brown und Snoopy der Hund, der liegt immer auf seiner Hundehütte oben auf dem Dach, auf der Spitze. Das muss wahnsinnig unbequem sein, aber im Film geht das. Und es gibt wohl irgendein Cartoon, da kommt Snoopy von seiner Hütte runter. Ich habe ihn im Internet gesucht, ich wollte ihn euch vorspielen, ich habe ihn leider nicht gefunden. Und dann steht er mit seinem leeren Fressnapf vorm Haus und wartet voller Erwartung, dass jetzt Charlie Brown rauskommt und ihm seinen Futternapf füllt. Stattdessen öffnet Lucy die Tür. Lucy ist manchmal ziemlich fies und gemein. Und Lucy sagt zu ihm, hallo Snoopy, alles Gute dir, ich wünsche dir guten Appetit, hoffentlich wirst du satt. Und knallt ihm die Tür wieder zu. Und Snoopy steht da und kann gar nicht verstehen, was da gerade passiert ist. So ungefähr genau das beschreibt hier gerade Jakobus. Jakobus spricht davon, er hat diesen anderen Schwerpunkt. Oder wenn man mal Paulus anschaut, Paulus spricht davon, wie Menschen zu Gott kommen können. Jakobus spricht jetzt, wie Menschen mit Gott leben können. Ja, das ist ein ganz unterschiedlicher Schwerpunkt, den er hat. Mein Glaube, den ich habe, ist eine Reaktion auf Gottes Gnade. Und deswegen bin ich erlöst worden. Meine Werke für Gott sind aber eine Reaktion auf seine Vergebung, die ich schon erfahren habe. Der Glaube allein rettet. Das ist richtig, nicht meine Werke. Aber der Glaube beinhaltet Werke. Vom Glauben losgelöst sind Werke nutzlos. Denen fehlt das Fundament. Wenn ich einfach nur gute Dinge tue, das hilft uns nicht weiter. Glaube und Werke gehört scheinbar irgendwie zusammen. Und ich habe mal versucht, das durch eine Skizze, die ist ja schon, okay, das war die richtig schnell, das zu verdeutlichen. Machen wir mal eins zurück. Die meisten sehen immer, da ist auf der einen Seite der Glaube. So, und der Glaube ist das, was uns gerecht macht. Und dann kommt so obendrauf noch unsere Werke, so als Zusatzding. Das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Denn wir sind ja aus Glauben allein gerettet. So, und der Glaube ist die Grundlage und die Werke, das wäre ganz schön, wenn, aber ja, kann man auch sein lassen. Denn Hauptsache, der Mensch glaubt. Ich habe ein anderes Bild von Glauben für euch. Das ist die nächste Folie. Da seht ihr das Wort Glauben und in dem Werk Glauben habe ich immer wieder die Werke reingeschrieben. Die Werke sind also mit dem Wort Glauben verbunden. Was passiert, wenn ich jetzt die ganzen Werke ausradiere, wenn ich die aus dem Glauben rausziehe? Wie sieht dann wohl der Glaube aus? Das wäre dann das nächste Bild. Dann ist der Glaube irgendwie eine Ruine. Da bleibt nicht mehr viel vom Glauben übrig, wenn ich die Werke abziehe. Was meine ich damit? Wenn ich an Gott glaube, dann hat das logische Konsequenzen, ganz automatisch. Ja, Jakobus schreibt hier, für sich alleine, wie wir das erst gesehen haben, in diesem einzelnen Block, ist der Glaube nutzlos. Werke obendrauf, das bringt auch nicht. Das ist nicht das, was Jesus will. Sondern wahrer Glaube, wenn wir den erlebt haben, geschenkt bekommen haben, dann hat der Werke in sich drin. Der beinhaltet Werke. Ich kann also meinen Glauben nicht isoliert betrachten, nicht für sich betrachten. Denn wenn ich den Glauben entferne, wenn ich die Werke entferne, ist der Glaube auch nicht mehr richtig da. Das sind zwei Seiten von einer derselben Medaille. Paulus beleuchtet in seinem Römerbrief, wie man zum Kreuz hinkommt. Paulus führt uns zum Kreuz. Und da kommen wir nur durch Vergebung unserer Schuld, ohne unsere Taten. Jakobus kommt vom Kreuz her. Er spricht zu Menschen, die das Kreuz bereits erlebt haben, in dem Sinne, dass sie Vergebung ihrer Schuld erlebt haben, geschenkt bekommen haben, ohne eigene Werke. Aber jetzt heißt das etwas. Das heißt, durch mein Verhalten wird sichtbar, was ich glaube. Ich kann also nicht einfach sagen, ich glaube an Gott und kein Mensch kriegt davon was mit. Viele Menschen sagen, ja, der Glaube ist Privatsache. Okay, ja, aber wenn kein Mensch merkt, dass du gläubig bist, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Dann mag der sehr privat sein, aber es ist kein Glaube. Nicht das, was die Bibel unter Glaube versteht. Das Thema des Paulus ist der Weg zum Heil oder zur Gerechtigkeit, zur Vergebung. Der Weg, den Jakobus beschreibt, ist der Weg der Heiligung. Das kommt, nachdem ich Jesus erlebt habe, nachdem ich die Vergebung erlebt habe. Denn wenn ich Vergebung meiner Schuld erlebt habe, dann ist ja nicht alles zu Ende. Dann hört ja mein Leben nicht auf. Dann geht es ja erst richtig los. Jesus möchte mein Leben verändern. Will ich, dass er mein Leben verändert? Das ist die große Frage. Ich habe das öfter schon mal betont, auch wenn wir uns taufen lassen. Wir bekennen nicht nur, dass Jesus unser Erlöser ist, sondern wir bekennen auch, dass Jesus unser Herr ist. Das heißt, eine permanente Veränderung. Nicht nur damals, wo wir uns alle vielleicht irgendwann mal bekehrt haben. Da haben wir dann so ein Aha-Erlebnis gehabt, da hat sich vielleicht das eine oder andere verändert. Das ist ein fortlaufender Prozess. Wir leben im Glauben und tun deswegen Werke automatisch. Das steckt damit drin. Das ist die Konsequenz von dem, was ich glaube. Und ich will im Laufe meines Lebens der beste Matthias Krebs werden, der ich sein kann. Das ist das Ziel für mein Leben. Ich habe noch viel zu tun und vermutlich werde ich niemals perfekt sein. Das können andere besser beurteilen als ich. Manchmal denkt man ja, oh, ich bin schon ganz schön weit gekommen, bis dann irgendwas dazwischen kommt. Und dann stellt man wieder fest, oh nee, ich bin ganz schlecht, ich bin der Allerschlechteste. Und dann leben wir so dieses Aufsteigen und dann wieder abstürzen und aufsteigen und wieder abstürzen. Lass uns doch einfach in der Bibel festhalten. Wir sind erlöst durch Glauben. Wir können dazu nichts beitragen, aber wir dürfen uns jetzt permanent verändern lassen. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht immer um Veränderung. Das ist das, was Glaube und seine Werke ausdrücken möchte. Ich könnte auch etwas provozierend sagen, und Bill Wilson, ein Pastor aus New York, hat das mal gesagt: Wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, hast du keinen Glauben. Und ich habe das lange nicht verstanden, was er damit meint. Wie soll man denn Glauben sehen können? Das ist doch was Spirituelles. Das ist doch in uns drin. Niemand kann doch beurteilen, ob es ein Mensch ernst meint oder nicht. Und das stimmt auch. Aber Jakobus macht genau diese Argumentation. Er sagt, ich beweise dir meinen Glauben aufgrund meiner Werke. Kannst du mir deinen Glauben zeigen ohne deine Werke? Das ist auch rhetorisch und heißt auf gut Deutsch, nee, das geht nicht. Aber mit meinen Werken kann ich dir meinen Glauben beweisen. Das heißt jetzt nicht, dass Jakobus sagt, also wenn jemand das und das und das tut, dann ist er ein wahrer Christ. Wenn er das nicht macht, dann ist er kein. Er sagt einfach nur, wenn die Werke fehlen, wenn die Konsequenz des Glaubens fehlt, wenn das Ergebnis der Vergebung nicht zu sehen ist, dann ist da auch kein Glaube. Zeig mir mal deinen Glauben ohne die Werke. Das funktioniert nicht. Kein wissenschaftlicher Beweis, auch nicht der Wunsch von Jakobus, dass wir perfekt werden sollen. Das müssen wir gar nicht. Aber es geht, dass wir in diesen Prozess der permanenten Veränderung hineinsteigen. Selbst Johannes sagt einmal an einer Stelle, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein, dass wir Menschen lieben, denn es bringt anderen Menschen nichts. Und da ist die Bibel ganz pragmatisch. der Glaube hat Auswirkungen, er nutzt tatsächlich. Man kann tatsächlich von dem Nutzen des Glaubens sprechen. Der hat einen Nutzen für mich und für andere Menschen, weil ich anders lebe, weil ich Dinge nicht tue und andere Dinge tue, weil ich nicht betrüge, weil ich nicht lüge, weil ich ehrlich bin oder wie auch immer, weil ich Menschen anders behandle, als es vielleicht in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen üblich ist. Ich möchte euch einen kleinen Videoclip zeigen aus dem Alpha-Kurs. Einige kennen ihn schon. Lass uns den mal anschauen.
Jean-François Gravelet, besser bekannt als Blondine, war ein berühmter Seiltänzer und Akrobat. Am meisten bekannt ist er wohl für seine Überquerungen der Niagara-Fälle. Dies auf einem 330 Meter langen Seil und 50 Metern über den tosenden Wassermassen. Große Volksmengen kamen jeweils, um ihm dabei zuzusehen. Meist begann Blondine mit einer Überquerung mit Hilfe einer Stange. Dann vollbrachte er Kunststücke auf dem Seil. Einmal überquerte er das Seil auf Stelzen. Ein andermal mit verbundenen Augen. Und ein weiteres Mal stoppte er gar in der Mitte, um ein Omelett zu essen. Im Jahre 1860 besuchte eine königliche Delegation eine Aufführung Blondins. Nach seinen üblichen spektakulären Überquerungen schob er eine Schubkarre von der einen auf die andere Seite. Als nächstes legte er einen Kartoffelsack hinein und schob diesen hin und zurück. Die Menge applaudierte immer lauter. Dann trat er vor die königliche Delegation und fragte den Fürst von Newcastle: "Glauben Sie, dass ich einen Menschen in dieser Schubkarre heil über das Seil bringen kann?"
Ja, das glaube ich, sagte der Fürst.
Ah, dann steigen Sie ein, antwortete Blondine. Aber der Fürst nahm Blondines Herausforderung nicht an. Ist sonst noch jemand hier, der glaubt, dass ich es tun könnte? Fragte Blondine weiter. Niemand meldete sich. Plötzlich trat eine alte Frau aus der Menge und stieg in die Schubkarre. Blondine schob sie übers ganze Seil und wieder zurück. Die alte Frau war Blondines Mutter. Sie war die einzige Person, die bereit war, ihr Leben seinen Händen anzuvertrauen.
Ihr habt es gemerkt, der Glaube der Zuschauer, das war ein reines Lippenbekenntnis. Die haben gesagt, ich glaube. Aber der Glaube, den die hatten, das war Theorie. Das war etwas, was keine Auswirkung hatte. Der war nicht echt. Die Mutter dagegen kannte ihren Sohn. Und die hat nicht nur gesagt, dass sie ihm glaubt, sondern sie wusste, mein Sohn kann das. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn ich in diese Schubkarre einsteige. Es gibt einen großen Unterschied, ob ich Glauben nur theoretisch lebe oder ob es Konsequenzen hat in meinem Leben. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, denn der Glaube, der uns erlöst, das ist ja wahrer Glaube, das ist echter Glaube. Aber wenn er keine Taten hat, zur Folge hat, dann habe ich diesen Glauben nicht richtig verstanden, nicht richtig kapiert. Jesus vergibt meine Schuld, ohne dass ich was dazu tun kann. Das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass ich nichts mehr tun muss. Das heißt nicht, dass ich jetzt machen kann, was ich will. Oder dass ich mich bei gar nichts mehr anstrengen brauche. Ich muss mich nicht anstrengen, um zu Gott zu kommen. Das ist richtig. Ich muss mich nicht anstrengen, dass er meine Schuld vergibt. Das ist automatisch. Das hat er gemacht. Das hat er durch seinen Tod am Kreuz getan. Und das feiern wir heute. Das werden wir gleich im Abendmahl feiern. Aber weil ich das erlebt habe, wenn ich das wirklich erlebt habe, wenn ich Gott erlebt habe, wenn ich das wirklich glaube, dann verhalte ich mich anders. Dann verändert sich mein Leben. Meine Frage heute an euch ist, wie sieht das in eurem Leben aus? Sieht man an eurem Leben eine Veränderung durch Jesus Christus? Und das Problem ist wirklich, das kann man vielleicht leicht sagen, wenn man frisch bekehrt ist. So, dann sagen manche, du rauchst gar nicht mehr, du trinkst gar nicht mehr, du pöbelst nicht mehr rum, du schlägst deine Frau nicht mehr. So ein paar krasse Dinge. Ja, okay. Aber was ist, wenn jemand so 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Christ ist? Hat sich da noch was verändert? Gibt es da dann überhaupt noch was zu verändern? Wenn man 50 Jahre Christ ist, dann ist doch alles schon gut, oder? Ja, perfekt ist niemand, habe ich gesagt. Und das sagt auch die Bibel. Also gibt es wohl nach 50 Jahren oder 60 oder keine Ahnung was, nimmt irgendeine Zahl, da gibt es wohl immer irgendwas zu verändern. Und wir sind immer herausgefordert, dass wir bereit sind, uns von Jesus Christus verändern zu lassen. Immer mehr in sein Bild hinein. Nochmal, nicht unsere Leistung, sondern seine Gnade und seine Veränderung, die in meinem Leben Auswirkungen hat. Und wir haben von Jakobus ein richtig gutes Tool an die Hand bekommen, ein richtig gutes Werkzeug, wie wir unseren Glauben prüfen können. Denn wir werden gleich vermutlich in den Eingangsworten zum Abendmahl lesen, wenn er die bekannten Worte liest, dass es jeder prüfen soll. Ja, woran, wie kann ich das dann prüfen? So, ja, habe ich heute genug gebetet? Oder das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, wie viel Leistung habe ich gemacht, wie oft habe ich gebetet, so als wenn Gott eine Strichliste führt und sagt, du bist zugelassen zum Abendmahl. Ja, du hast die Punkte erfüllt. Sondern frag dich einfach mal, durfte Gott diese Woche mein Leben verändern? Habe ich Jesus daran gelassen? Oder ist das noch mein Wunsch? Ist das noch meine Absicht? Gibt es Menschen, die aufgrund meines Verhaltens etwas erkennen können an mir? Etwas sehen können? Und manchmal, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ist man auch als Pastor so in der Versuchung, mal nicht so genau hinzugucken. Wir hatten ja vor einigen Wochen, da ist unser Baum umgekippt hier, auf das Dach, und da sind auch Fenster kaputt gegangen, aber irgendwie nicht die richtigen Fenster. Wir hätten gehofft, dass ein anderes Fenster kaputt geht, was sowieso schon kaputt war. Und dann hätte das die Versicherung bezahlt. Und dann kam der Glaser an und der hat das dann ausgemessen und sagte zu mir, ach ja, das ist ja kaputt, aber das können wir in einem Rutsch mitmachen, das merkt ja keiner. Und ja, ich wusste ja, wir haben jetzt auch nicht so viel Geld in der Kasse, also das ist jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und ja, das wäre schon schön, wenn das die Versicherung einfach alles zahlt. Und ich habe gesagt, nee, machen Sie eine Extrarechnung. Wir sind eine Gemeinde und wenn wir das schon nicht hinkriegen mit der Ehrlichkeit, wer soll es denn dann machen? Aber ich gebe zu, so richtig schnell ist mir das nicht von den Lippen gekommen. Ich habe ein bisschen überlegt, ein bisschen nach, ist das wirklich falsch? Und man versucht dann immer, sich die Dinge so hinzudrehen. Heißt das für die Sache Gottes und ist doch sein, ja. Es gibt viele Ausreden, aber es ist manchmal wirklich anstrengend. Aber es ist richtig und gut, wenn wir uns von Gott verändern lassen in unserem Leben. Nochmal, und ich sage es jetzt zum, keine Ahnung, fünften Mal, es geht nicht um deine Leistung. Es ging nie um deine Leistung, als du zu Gott gekommen bist. Und es geht auch jetzt nicht um unsere Leistung, wo wir schon mit Gott zusammenleben. Es geht darum, bin ich bereit, mich von Gott verändern zu lassen. Ich darf euch schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen ein Lied singen, wo wir uns darauf einstellen, dass wir zum Abendmahl kommen, wo wir darüber nachdenken wollen. Auch. Das heißt, wir kommen an den Tisch seiner Gnade. Er steht da mit offenen Armen, mit offenen Herzen. Für diejenigen, die das gar nicht erlebt haben, die gar nicht an Gott glauben können oder diese Vergebung noch nicht erlebt haben, da muss ich sagen, das ist so der erste Schritt, den du gehen solltest. Nimm diese Vergebung an von Jesus Christus. Glaube daran, dass er deine Schuld vergibt. Aber für uns alle anderen, die wir das erlebt haben, lass doch mal auch ein neues Bekenntnis nicht nur sagen, ich glaube das, was du damals getan hast, ich habe das angenommen, sondern ich glaube auch, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du mein Leben veränderst. Ich möchte in diesem Veränderungsprozess drin sein. Ich lasse mich vielleicht wieder neu darauf ein. Vielleicht habe ich mich oder hast du dich aus diesem Veränderungsprozess so ein bisschen rausgezogen. Du hast gedacht, so, ja, klappt schon, ich bin schon halbwegs gut. Aber Gott möchte permanent an dir arbeiten, dass dein Glaube in deinem Leben sichtbar wird, auch für andere Menschen durch das, was du tust. Amen.